Das war die Predigt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Kann ich auch unter. Ja, ich muss da gleich noch ran. Es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Ich weiß nicht, ob du das Lied kennst. Das ist Silbermond ist keine christliche Band, obwohl sie sehr viele Texte machen, die durchaus auch in den Gemeindekontext und in einen christlichen Kontext hineinpassen würden. Ich habe meine Predigt mal überschrieben mit diesem Titel: Ich packe meinen Rucksack, ja, oder ich packe meinen Koffer, ja. Wisst ihr, ich weiß nicht, wer das verfolgt. Im Moment läuft, ich weiß gar nicht, ist das im Fernsehen oder läuft das auf YouTube, diese Staffel 7 vs. Wild, ja, wo sich Leute in die Natur begeben. Das ist, glaube ich, inzwischen, ich weiß nicht, die dritte Staffel oder so. Also ich selber verfolge das gar nicht so sehr, aber meine Söhne, die gucken sich das an. Und da ist das so, dass, also das Konzept dieser Sendung ist, dass man Leute, die sich auskennen mit Survival und Überleben in der Wildnis und so, und die schickt man irgendwie an einen einsamen Fleck und sagt so, ihr müsst da jetzt aushalten. Und müsst halt irgendwie gucken, dass ihr durchkommt. Ein paar persönliche Sachen dürfen die mitnehmen. Und dann müssen die halt gucken und sich selber irgendwie da ihren Unterstand bauen und gucken, was sie so essen können. Und ich weiß, ich habe das so am Rande mitbekommen. Das sind Zweierteams, zumindest bei dieser Staffel ist das so, dass es Zweierteams sind. Und die hatten zum Beispiel ein Team, die hatten eine Situation. Ich weiß, also ein bekannter YouTuber war dabei, den kannte ich sogar, weil ich mal was von dem gesehen hatte. Und die waren irgendwo in der Nähe vom Wasser und da ist wohl über Nacht gab es eine Sturmflut und alles war überschwemmt. Und dadurch hatten sie kein Wasser mehr, weil alles überschwemmt war mit Salzwasser und die mussten letztendlich aufgeben, weil die nicht mehr an Süßwasser rangekommen sind. Und gesagt haben, okay, und man merkte, dass die waren fast am Heulen, weil die gesagt haben, wir müssen hier an dieser Stelle abbrechen, wir können nicht mehr. Und dann haben die dann halt irgendwie da ihren Code losgesendet, dass die dann halt abgeholt werden und dass da jemand kommt und die rettet und so. Ich habe tatsächlich, das unabhängig jetzt, also nicht weil jetzt 7 vs. Wild läuft, sondern irgendwie ist das so ein Gedanke, der immer mal wieder bei mir so präsent war. Und so, eigentlich hättest du da mal Lust drauf, mal so ein paar Tage einfach mal raus in die Natur. Also ich würde jetzt nichts mitnehmen, also ich würde wahrscheinlich schon irgendwie ein Zelt oder so. Wobei in Deutschland ist das gar nicht so einfach, ne? Wildcampen ist nicht erlaubt. Also, aber so irgendwie, wo ich denke, oh, das würde mich mal reizen, einfach mal raus, wo nichts ist, kein Strom, kein Internet, kein Fernsehen, kein Anruf, kein Telefon, nur du, die Natur und Gott. Und viel Zeit einfach mal zu hören, viel Zeit einfach mal zu gucken, wo stehe ich eigentlich. Und weil ich doch merke, dass so in unserem Alltag, da ist so viel Ablenkung und so viel, was irgendwie immer wieder so unsere Aufmerksamkeit nimmt. Und ich habe ja jahrelang Royal Ranger Arbeit gemacht, so von daher denke ich dann immer so, oh ja Mensch, eigentlich hättest du da mal Lust, ja. Und so gucke ich mir im Moment ab und zu mal so YouTube-Videos an von wo irgendwelche Zelte getestet werden oder wo irgendwelche Leute irgendwie was vorstellen, wie man sich, was weiß ich, Wasser filtert oder, ach, keine Ahnung, ja, also alles mögliche, gibt es ja ein weites Feld, gibt es ja viel, was da machen kann. Und es ist immer so die Frage, oder eigentlich, ich sag mal so, eigentlich sind es drei Fragen. Die erste Frage ist, was braucht man? Die zweite, wie schwer ist das? Weil alles, was du mitnimmst, musst du ja tragen. Also ist Gewicht schon so eine Frage. Und das dritte, naja, wie viel Platz nimmt es ein? Packmaß, ja, ist immer so das Schlüsselwort. Wenn man sich mal so anguckt, Zelte, Schlafsäcke, Isomatten, was weiß ich, immer Packmaß. Also wie klein ist das denn, oder brauchst du irgendwie so einen Bollerwagen, den du hinter dir herziehst, damit du überhaupt das alles mitkriegst? Und ich habe mich gefragt, also irgendwie ist das ja auch mit unserem Leben so. Wir gehen los und die Frage ist immer, was nehme ich so mit und was bleibt übrig? Also wir haben November. November ist so im Kirchenjahr der Monat, der sich sehr mit dem Tod auseinandersetzt. Ja, Totensonntag ist, glaube ich, heute, ne? Heute ist Totensonntag. Und man versucht ja immer, das Thema so ein bisschen zu verdrängen. Aber was nehme ich eigentlich mit und was bleibt? Und ich finde, da passt dieses Lied, was wir gerade gehört haben, sehr gut rein. Ja, mit wie viel Gepäck bin ich eigentlich unterwegs, so in meinem Leben? Was schleppe ich eigentlich mit durch? Was schleppe ich mit durch, wenn man in meine Wohnung reinschauen würde? Und was schleppe ich mit durch, wenn man in meinen Kopf reingucken würde? Was ist da alles so an Ballast, was ich mit mir nehme? Und Paulus spricht im 1. Korinther 9, Vers 24 davon. Wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also Paulus vergleicht unser Leben mit einem Wettkampf. Und das ist uns schon klar, keiner würde in einen Wettkampf gehen, in einen Wettlauf gehen und irgendwie ganz viel Gepäck mitnehmen. Ne? Macht ja keiner. Nur ist es so, dass unser Lauf des Lebens eigentlich ein bisschen anders aussieht. Finde ich interessant, dass wir grundsätzlich immer, wenn es so um Sport geht, wir haben eigentlich immer dieses Setting, sag ich mal, wir haben eine bestimmte Strecke und dann wird geguckt, wer braucht wie viel Zeit. Ja? Ob es nur 100 Meter ist oder ein Marathon oder eine Tour de France mit dem Fahrrad. Also die Strecke, die ist immer festgelegt. Du hast einen klaren Anfang und du hast ein klares Ziel und es wird eigentlich immer geguckt, wer schafft diese Strecke am schnellsten. Ich habe den Eindruck, unser Leben ist eigentlich eher anders. Es ist eher so, wie wenn du sagen würdest, okay, ihr kriegt eine Minute Zeit und diese Minute müsst ihr laufen und wir gucken am Ende, wer am weitesten vorne ist. Ja? Stellt euch das mal vor. Und jetzt wird das Ganze noch erschwert, dass man nämlich sagt, lauf los, ich sag dir aber nicht, wie viel Zeit du hast. Und guck in dem, was du an Zeit bekommst, die größte Strecke zurückzulegen. Das ist, glaube ich, ein bisschen das, was am besten das beschreibt, wie wir so unser Leben führen. Wir wissen nicht, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Ich stelle mich im Moment darauf ein, dass ich diesen Tag wahrscheinlich, hoffentlich, wie auch immer, bis zum Ende, bis zum Abend erleben werde. Aber ich weiß es nicht. Auf der Strecke, die ich heute hierher gefahren bin, hat sich am Freitag jemand totgefahren. Am Donnerstag jemand totgefahren. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Wir alle nicht. Aber Paulus sagt, hey, das ist ein Wettlauf. So, wenn ich aber nicht weiß, wie viel Zeit ich habe, wenn ich gar nicht weiß, wie lang ist denn die Distanz, die ich laufen werde, ja, was nehme ich denn dann mit? Ja? Wie bereite ich mich denn darauf vor? In Epheser 5 sagt Paulus, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Also Paulus sagt, Leute, ihr habt ein Kontingent an Zeit, und dieses Kontingent an Zeit, das versucht auszukaufen, das versucht zu nutzen. Nutze die Zeit, nutze den Tag, ja, sagten schon die Römer, ne? Carpe diem, ja, nutze den Tag. Und so möchte ich das heute einfach mal so vergleichen, wie so ein, ja, Jeder hat so seinen Rucksack, mit dem er so durchs Leben geht. Und das, was ich in meinem Rucksack drin habe, das kann sinnvoll sein, es kann auch völlig sinnlos sein. Also wenn ich jetzt vorhätte, irgendwie für 3 Wochen in die Wildnis zu gehen, ich würde wahrscheinlich nicht mein iPad mitnehmen. Weil ich weiß, also erstens, ich habe da nicht so viel irgendwie, was weiß ich, Internet oder was, dass ich da irgendwie surfen könnte oder mir sonst was irgendwie angucken könnte. Also und irgendwann ist der Akku auch alle und dann ist es nur noch Ballast. Dann schleppe ich es nur noch mit. Ich weiß auch nicht, ob ich auf lange Sicht, wenn ich lange unterwegs bin, ob ich ein GPS-Gerät mitnehmen würde. Wahrscheinlich würde ich eher einen Kompass mitnehmen, weil der funktioniert auch ohne Strom. Ja, so, also ist ja immer so die Frage, so, aber ich könnte mir jetzt überlegen, oh ja, ich nehme ganz viele Kleider mit. Ich nehme ganz, ganz viele Klamotten nehme ich mit, weil ich bin ja lange unterwegs und damit ich jeden Tag mich 2-mal umziehen kann, nehme ich ganz viel mit. Oder ich könnte sagen, nee, ich nehme mir besser eine Plane oder einen Tarp mit, damit ich irgendwo einen Unterstand habe, wo ich mich mal drunter stellen kann und mir einen Unterschlupf bauen kann. Ja, ist ja immer so die Frage, ich kann so eine Entscheidung treffen und das, was ich in meinem Rucksack habe, das kann etwas sein, was mich letztendlich hindert, irgendwie die Strecke zu schaffen. Das kann sein, was sich als Belastung erweist im Alltag. Das kann aber auch etwas sein, was mir hilft, mein Ziel zu erreichen. Nahrung zum Beispiel könnte sowas sein. Oder wenn schon keine Nahrung, dann zumindest vielleicht irgendwie so Kochgeschirr oder was, dass man das, was man findet, sich irgendwie zubereiten kann. Ein Messer wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Streichhölzer, ja, oder Feuerstahl oder was, ne? Also irgendwas, womit man Feuer ankriegt. Irgendwas, womit du Wasser filtern oder sauber machen kannst, wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja, so, meistens ist Wasser so eine der ersten Herausforderungen, die man so hat. Ja? Also ich kann ganz viel in den Rucksack meines Lebens packen. Ich kann ganz viel in den Rucksack meiner Gedanken packen. Und manches davon ist wirklich sinnvoll und hilft mir, die Strecke zu laufen. Und manches davon hält mich eigentlich nur auf. Versteht ihr den Gedanken? Das ist eigentlich das, ja, worauf ich heute hinaus will. So, von daher wäre jetzt ja die Frage, was packe ich in meinen Rucksack? Jeder, der das Spiel kennt, ich packe meinen Koffer, ja, der weiß, also es gibt ja Leute, die packen die komischsten Sachen in ihren Koffer, ne? Und du musst es dann ja immer so überlegen, was haben die, ne? So, ich packe in den Koffer. Ein Atomkraftwerk, okay, gut. Na, also, ich weiß nicht, wir haben das mal tatsächlich mal in der Firma, als wir gearbeitet haben. Es war Nachmittag, es wurde langweilig und wir waren alle am Arbeiten, jeder an seinem Gerät und dann fing irgendwann einer an. Ich packe meinen Koffer. Und dann haben wir zusammen, während wir da am Arbeiten waren, ich packe meinen Koffer gespielt. Das sind so die Sachen, die bleiben dann irgendwie hängen. Da erinnerst du dich noch Jahre später dran, ja, was die Leute alles so einpacken wollten. Der Punkt ist der, wenn ich jetzt etwas in meinen Koffer packen wollte, dann passt da nicht mehr viel rein, weil das Problem ist, der Koffer ist schon gepackt oder der Rucksack ist schon gepackt. Und das ist mein erster Punkt heute, den ich dir mitgeben möchte. Wenn du den Rucksack deines Lebens, wenn du den Rucksack deiner Gedanken oder den Behälter deiner Gedanken, wenn du das sinnvoll füllen willst, dann ist es vielleicht erstmal sinnvoll, Platz zu schaffen. Das, was wir gehört haben. Manchmal ist es gut, mal auszusortieren. Wir beten ganz oft, Gott, füll mich mehr, füll mich neu, gib mir mehr. Aber versuch mal, ein volles Gefäß zu füllen. versuch mal ein Glas, was schon bis zum Rand gefüllt ist, da noch irgendwas reinzukriegen. Das ist nicht einfach. Jetzt kannst du sagen, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja, aber ich glaube, auch Gott liebt es, leere Gefäße zu füllen. Er liebt es, Gefäße zu füllen, wo man Platz geschaffen hat. Und ganz oft habe ich den Eindruck, viele Christen, sie sind eigentlich voll. Sie sind voll mit ihren Gedanken, voll mit ihren Zielen, mit ihren Prioritäten, mit dem, was ihnen wichtig ist. Und dann kommen sie in den Gottesdienst und dann ist das Gebet, ja Gott, ich möchte gefüllt sein von dir. Und Gott sagt, ja, das ist schön. Dann fang mal an aufzuräumen und auszusortieren. Das ist der erste Schritt. Ja, das ist der erste Schritt. Paulus sagt in 1. Korinther 9, Vers 25, jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Also wenn ich kämpfe, wenn ich in einen Wettlauf gehe, wenn ich irgendwie mich darauf einstelle, dass ich irgendwo durchhalten muss, ich enthalte mich, ich sortiere aus, ich nehme Sachen weg, ich sage, hey, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das hält mich nur auf. Und was können diese Dinge sein, die uns letztendlich aufhalten? Und das ist jetzt keine vollständige Liste. Ja? Das ist das, was ich heute auf dem Herzen habe, euch zu sagen. Ein so ein Punkt kann unvergebene Sünde sein. Das kann etwas sein, was mich total aufhält und bremst. Entweder, dass ich selber weiß, okay, ich habe da was in meinem Leben, das habe ich nie in Ordnung gebracht. Und jedes Mal, wenn ich mit Gott weitergehen will, hält mich das auf und wirft mich zurück und Satan erinnert mich daran. Gott sagt, dass er unserer Sünde nicht mehr gedenkt. Satan hat ein sehr gutes Gedächtnis, was das angeht. Er versucht uns immer daran zu erinnern. Ja? So, und das hält uns auf. Das hält uns auf. Dann denken wir so, oh Mensch, ich... Und dann fühlst du dich schlecht, weil du das immer noch mit dir trägst, anstatt das einfach unter das Kreuz zu geben. Das können aber auch Sachen sein, wo andere an dir schuldig geworden sind und du hältst das fest. Ja, Unvergebenheit. Solche Situationen gibt es ja auch. Menschen werden an uns schuldig und wir halten das fest und wir sagen, das ist nicht in Ordnung. Und es gibt Menschen, die kommen in ihrem Leben nicht mehr weiter, weil sie die ganze Zeit an diesem Punkt stehen bleiben und irgendwie da nicht drüber kommen. Und das hält sie auf, nach vorne zu kommen. In Hebräer 12, Vers 1 heißt es, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Also das, wo ich Dinge loswerden muss, wo ich anfangen muss aufzuräumen. Ich lade dich ein, dass du heute als Tag nimmst, wo du aufräumst und die leicht umstrickende Sünde, ja, ablegst und sagst, hey, das will ich nicht mehr. Ans Kreuz. Und Matthäus 6, Vers 12 sagt Jesus im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also, ich lasse los. Das sind die offenen Rechnungen, von denen Silbermond gesungen hat. Ja? Die offenen Rechnungen, die noch da sind. Boah, mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Mach sie doch zu, leg sie doch weg. Meine Güte, lass los. Ja? Lass es los. Sorgen kann so ein Paket sein, was dich die ganze Zeit hemmt, voller Freude, voller Energie, ja, so einen Sprung nach vorne zu machen, Sorgen. Wir können uns so viele Sorgen machen, die uns letztendlich nur aufhalten. Weißt du, Sorgen verhindern nicht, das ist ein ganz wichtiger Satz, ja, merk ihn dir. Sorgen verhindern nicht, dass die negativen Dinge in deinem Leben passieren. Aber sie verhindern, dass du die positiven Dinge genießt. Es wird immer in unserem Leben Negatives und Positives passieren. Es wird Tage geben, wo wir sagen, boah, das war so schön. Und es wird Tage geben, wo wir abends sagen, boah, gut, dass der Tag zu Ende ist. Ich habe auch keinen Bock mehr. Und es bringt mir überhaupt nichts, mir vorher Sorgen zu machen. Und nein, hoffentlich wird das nicht so ein Tag. Weil auch dadurch, dass ich mir Sorgen mache, wird der Tag nicht besser. Aber wenn der Tag eigentlich gut ist, kriege ich davon trotzdem nichts mit, wenn ich mir die ganze Zeit Sorgen mache aus Angst. Es könnte ein schlechter Tag werden. In Matthäus 6, Vers 31, da sagt Jesus, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wir haben in den letzten Monaten eine Gemeinde gegründet und wir sind gerade so in der Phase, wo ganz viele Sachen zu regeln sind und wir oft zusammensitzen, zusammen beten und gucken, ey, was sind so die nächsten Schritte. Und wir saßen am Mittwoch zusammen, bevor wir unsere, ich sage jetzt mal, offizielle Gebetsstunde hatten. Wir treffen uns im Moment in einem Wohnzimmer. Und es wird eng. Ich glaube, letzten Sonntag waren wir irgendwie insgesamt 38 Personen. Also die Kinder, die haben wir dann schon rausgepackt in den Nebenraum irgendwie. Und trotzdem ist es sehr, sehr eng. Ja, sehr, sehr eng. Und du sitzt dann da und naja, und jetzt waren wir halt in der, vor unserer eigentlichen Gebetszeit haben wir uns getroffen als Gemeindeleitung und dann ging es los. Ja, Stefan, wie weit ist mit Gemeindehaus? Ja, wir haben uns da was angeguckt und sind gerade so am Gucken, ob der Vermieter das dann auch alles so sieht wie wir und uns das zu dem Preis und so geben möchte, wie wir uns das eigentlich erbeten. Und dann kommt der Nächste, ja, ich habe schon mal Stühle rausgesucht, wir brauchen Stühle. Und wir brauchen dies und wir brauchen das. Und dann war lange Diskussion. Und in der Gebetsstunde dann waren einige Eindrücke und ich hatte genau diesen Vers. Und ich habe angefangen zu lesen, ja, ihr sollt nicht sorgen und sagen, wo werden wir uns versammeln, worauf werden wir sitzen. Und das ist im ersten Stock und das hat keinen Fahrstuhl. Also, und wie kommen wir in den ersten Stock? Im Moment haben wir niemanden, der in einem Rollstuhl sitzt, aber ja, natürlich macht man sich Gedanken. Ich habe gesagt, unser Auftrag ist, nach dem Reich Gottes zu trachten. Uns darum zu kümmern, dass wir ganz nah bei Gott sind. Uns darum zu kümmern, dass andere Menschen durch uns als Gemeinde ganz nah zu Gott kommen. Das ist unser Auftrag. Das Gebäude, was Gott in erster Linie bauen will, ist ein geistlicher Tempel. Er baut aus lebendigen Steinen, aus Menschen, die Gott lieben. Darum geht es. Und ja, Gott weiß, dass wir ein Gebäude brauchen. Und ich bin da eigentlich sehr entspannt. Ich habe mir mal den Eindruck, die anderen nicht so, die fragen dann immer. Und dann hilft das auch nicht immer, wenn ich sage, ach, ich bin ganz entspannt. Ja, das wollen die dann nicht hören. Aber, weißt du, trachtet nach dem Reich Gottes. Was ist dein Auftrag? Was ist dein Auftrag? Worum sorgst du dich? Und was davon bringt dich zum Ziel und was hält dich eigentlich eher auf? Sorgen können uns aufhalten. Ich habe mal für mich so das nächste, den nächsten Punkt mit Materialismus umschrieben. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Manchen geht das so, dass sie die ganze Zeit sich darüber den Kopf zerbrechen, was sie alles brauchen. Und was sie sich alles als nächstes kaufen wollen. Und was alles noch fehlt. Und das Haus, das steht eigentlich schon voll, aber trotzdem braucht man irgendwie immer was Neues. Der Kleiderschrank ist auch voll, aber trotzdem braucht man immer was Neues. Und die Werkstatt ist voll, da bin ich dann mehr so der Typ für, ja. Die Werkstatt ist voll, aber man braucht trotzdem immer noch ein neues Werkzeug, was irgendwie, was noch besser ist und was noch, ne? Weiß nicht, wie, wo du so deinen Punkt hast. Also ich habe das eine Zeit gehabt, immer wenn so der neue Aldi-Prospekt rauskam, ne? Und dann, wenn die dann irgendwas so wegen Werkzeug, Handwerk und so weiter, dann, Rita, ich brauche das. Ja, das hast du bisher doch auch nicht gebraucht. Ja, aber jetzt brauche ich das. Ich habe das gesehen. Und weil ich das gesehen habe, weiß ich jetzt, dass ich das brauche. Und ich weiß auch nicht, wie ich bisher ohne das leben konnte. Ja? So irgendwie können wir manchmal so komisch drauf sein. Ja? Und das kann etwas sein, was uns aufhält, weil wir nur im Hier und Jetzt verhaftet sind, in unserem ganzen Denken. Und wir gar keinen Platz haben. Und dann sind wir sonntags da und sagen, ja Gott, ich möchte für dich. Und am Montagmorgen denken wir, nee, aber erstmal muss ich in den Baumarkt. Ja? Oder erstmal muss ich wo auch immer hin. Ja? Nach Oberhausen ins Zentrum. Wie auch immer. Ja, irgendwie, ich muss erstmal, weil das fehlt noch. Zweiten Timotheus 2, Vers 4. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wie viel von unserem Denken sind so Geschäfte des täglichen Lebens? Und wo wir so drin sind, und wenn man mal, also ich weiß das ganz genau, also wenn ich bei uns zu Hause durchs Haus gehe, dann denke ich, boah, da ist so viel, das schreit nach eBay-Kleinanzeigen, Flohmarkt oder was weiß ich, das ist so viel Zeug, was du halt hast, wenn Kinder aufgewachsen sind und irgendwann groß sind und ganz viel Kram und eigentlich, du brauchst das alles nicht mehr. Ja? Und dann steht das rum. Und dann hast du einen Keller und da kommt das dann erstmal alles rein und dann bleibt das da auch, bis irgendjemand sich mal erbarmt und sagt, so, da gehen wir jetzt mal ran. Aber das ist richtig anstrengend, ja. So viel Zeug. Ein weiteres Paket, was uns geistlich aufhalten kann, ist Egoismus. Weißt du, es gibt so ein ich will es mal, ja, geistlicher Egoismus klingt auch irgendwie blöd, weil Egoismus ist nicht geistlich, ja, aber es gibt so eine Haltung, dass selbst in der Beziehung zu Gott Menschen total egoistisch sind. Und dann muss es immer um mich gehen. Ja, und bete für mich und mach für mich und Gott, was hast du für mich und segne mich und immer mich. Und dieser Gedanke, dass Gott dich vielleicht gebrauchen möchte, um andere zu segnen, damit es anderen gut geht, auch wenn es dir Arbeit macht, da kommt bei manchen Leuten gar nicht vor. Die sagen, nein, das kann nicht, also Gott will doch, dass es mir gut geht. Ja? Und das ist überhaupt nicht vorstellbar, dass Gott dich vielleicht auch dahin führt, wo du schlaflose Nächte hast, weil du um andere Menschen geistlich kämpfst und weil du betest und weil du dich aufgemacht hast geistlich, einfach ja, vorwärts zu kommen. Und das ist nicht immer leicht, das ist manchmal richtig anstrengend. Und das ist dann bei manchen Leuten, die sagen, oh nee, das will ich nicht, das ist mir, nee, also. Egoismus. Ich habe das mal Jahre her. Ich habe das mal gemacht in der Gemeinde, dass ich gesagt habe, so, und jetzt haben wir eine Gebetszeit. Und ich fordere euch heraus, schafft es mal, 5 Minuten zu beten, ohne eine Bitte zu formulieren. Kriegt das mal hin. Ohne Gott zu sagen, was du von ihm willst. Sondern ihm einfach nur zu danken, ihm zu sagen, dass du ihn liebst, ihn anzubeten. Manche Christen kriegen das gar nicht hin. Das ist immer nur ich. Gib mir dies, gib mir das. Ja? Gott möchte, dass du mit leichtem Gepäck, was das angeht, unterwegs bist. Dass du mal aussortierst. Mein letztes Paket, was ich hier jetzt drin habe, ist Angst. Wenn ich das mache, was Gott mir sagt, dann wird bestimmt das und das passieren. Und da habe ich Angst vor. Das will ich nicht. Dann werden sich meine Freunde von mir abwenden. Dann werde ich nicht mehr gut verdienen. Dann werde ich keine Zeit mehr haben für die Sachen, die mir Spaß bringen. Dann, ja, wird alles Mögliche passieren. Es gibt manchmal so Szenarien, die uns so vor Augen stehen. Was passiert eigentlich, wenn ich den Gedanken, den Gott mir gerade gibt, umsetze? Was werden die Menschen sagen? Welche Konsequenzen hat das für mich? Und das ist wie so ein riesenschwerer Stein, den Menschen so durch ihr Leben tragen. Und da sind ganz oft, ich glaube, dass Leute hier sind, du hast ganz oft schon Impulse gehabt, wo du dachtest, boah, wie cool wäre das, wenn ich jetzt das machen würde. Aber irgendwie traue ich mich nicht. Eigentlich müsste ich zu der Person hingehen und die ansprechen, aber hey, ich bin hier gerade beim Aldi vor der Kasse, also das kommt total komisch, wenn ich das jetzt mache. Ich lass das mal lieber. Hey, was wäre möglich, wenn wir all das, was Gott uns an Impulsen gibt, einfach mal umsetzen würden? Du würdest dich wundern, was alles passiert. Aber so oft ist Angst etwas, wo wir denken, oh nee, irgendwie, weiß ich nicht, das wäre jetzt komisch. Kommt bestimmt total komisch rüber. Und teilweise haben wir ja auch recht, also teilweise kommt es ja auch wirklich komisch rüber. Ja? Also so, es geht da immer sehr genau zu unterscheiden, was ist jetzt von Gott und was nicht. Ja? So, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Aber wenn wir mal so überlegen, hey, wie oft bin ich eigentlich von Angst geleitet? Dabei sagt Gott mir doch in seinem Wort, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Hey, ich habe doch gar nicht den Geist der Furcht. Ich habe doch gar nicht den Geist der Angst. Ich habe doch eigentlich einen Geist der Kraft. Ja, aber wenn ich einen Geist der Kraft habe, dann kann ich doch ganz anders handeln. Dann kann ich doch ganz anders durch mein Leben gehen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das immer mal wieder so vor Augen stellen und reflektieren. Hey, in welchem Geist bin ich gerade unterwegs? Ist es der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder ist es der Geist der Angst? Der mir sagt, das kannst du nicht und das wird nicht und das geht sowieso schief. So, jetzt haben wir den Rucksack ausgepackt. Jetzt wären wir mit leichtem Gepäck unterwegs. Also eigentlich können wir auch den Rucksack weglassen, ist ja nichts drin. Aber ich glaube, dass es durchaus Dinge gibt, die wir mitnehmen sollen, die wir dabei haben sollen. Und so möchte ich einfach jetzt mal wieder den Rucksack packen. Aber weißt du, wenn du die richtigen Dinge einpackst, Jesus sagt, meine Last ist leicht. Ja, meine Last ist leicht. Also das ist nicht etwas, was dich beschwert und wo du nicht weiterkommst, sondern das hat eher so den Charakter, hey, das gibt dir Kraft, das ist so der Energieriegel, ja, den du dann dabei hast und dann isst du und dann geht's wieder vorwärts und du kannst weiter, ja. Das Erste, das ist auch der Grund, warum ich die Pakete nicht bezeichnet habe, ja, ich brauche sie zweimal. Das Erste ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was ich als Erstes rausgenommen habe. Ich nenne es mal Buße, beziehungsweise auch die Bereitschaft zur Vergebung. Wenn ich das dabei habe, dann wird meine Last leicht. Das bewahrt mich davor, die ganze Zeit wieder neuen Ballast mitzuschleppen. Ja? Das ist wie so ein Filter, der sagt, nee, das kommt hier nicht rein. Das kommt jetzt nicht in meinen Kopf und das kommt jetzt nicht zwischen mich und Gott und das kommt jetzt auch nicht zwischen mich und Menschen. Deswegen tue ich Buße und kehre um, da wo ich umkehren muss. Und deswegen vergebe ich da, wo es dran ist, zu vergeben. Ich will gar nicht erst die ganzen Sachen mit mir schleppen. Ja? Das Zweite, was ich glaube, was wir unbedingt brauchen, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Es ist dein Schwert, es ist dein Messer, was du dabei hast, ja? was dir hilft, einfach durchzukommen. Paulus sagt, Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Das Wort Gottes wohne reichlich unter euch oder in euch. Weißt du, ich hatte mal die Geschichte gehört von einem alten Mann Gottes, der sehr viel einfach das Wort Gottes gelesen hat und der auch ganz viel Wort Gottes auswendig gelernt hat. Und er kam ins Krankenhaus, weil irgendwie es ein Problem gab. Er hatte innere Blutungen und irgendwie die Ärzte wussten nicht so richtig, wie sie das Ganze stoppen sollten. Irgendwas war da nicht in Ordnung. Und so ist er da im Krankenhaus und er liegt da und er weiß ganz genau, ich habe ein richtig derbes Problem. Wenn die Ärzte hier nicht eingreifen können, dann ist vorbei. Und so macht er das, was er in dem Moment tun kann. Er fängt an zu beten und er nimmt das Wort Gottes und ist so die Verse, die er so auswendig gelernt hat, ist er so durchgegangen. Und irgendwann kommt er in seiner Erinnerung an diesen Vers, wo Gott sagt, ich sah dich in deinem Blut liegen und ich sprach zu dir, du sollst leben. Das ist aus dem Propheten. Ich weiß gerade gar nicht genau, ich glaube bei Hesekiel steht das. Und das ist in dem Moment, es ist Reden Gottes in seine Situation. Ja, der Heilige Geist konnte ihn daran erinnern, weil er diesen Vers kannte, weil er den mal auswendig gelernt hat. Und in dem Moment verbindet sich dieses Wort Gottes in seinem Inneren mit dem Glauben und dem Gebet an Gott und er wurde geheilt. Warum? Das Wort Gottes ist dein Schwert. So, wenn du in den Kampf ziehst, dann solltest du dein Schwert dabei haben. Und du solltest gelernt haben, mit deinem Schwert umzugehen. Wenn jemand nicht mit dem Schwert gelernt hat, umzugehen, dann halten selbst die Leute, die eigentlich an seiner Seite kämpfen, halten dann großen Abstand, weil sie sagen, boah, der fuchtelt da komisch mit rum. Nicht, dass der noch mich selbst verletzt, ja. Ja, es gibt Leute, die nehmen das Wort Gottes eher und verletzen einander, als dass sie den Feind damit schlagen. Ja? Weil sie nicht gelernt haben, mit dem Wort Gottes vernünftig umzugehen, weil das Wort Gottes eben nicht reichlich in ihnen wohnt. So, Wort Gottes ist etwas, was dir weiterhilft, was du brauchst. Ja, und so viel besser ist es, deine Gedanken mit dem Wort Gottes zu füllen, als mit irgendeinem Schmarrn, den Satan dir einflüstern will und der so kommt. Und hey, wie gut ist das, wenn er kommt und da irgendwas reinpacken will und du kannst sagen, du, leider ist schon voll, weißt du, ich bin schon voll mit Wort Gottes, da ist gerade keine Aufnahmekapazität mehr. Das kann ich mir nicht auch noch merken. Ja? Dann hast du dich mit dem Besseren gefüllt. Ja? Gemeinschaft mit Gott. Das eine, also klar, wenn ich das Wort Gottes lese, dann wird Gott zu mir sprechen. Aber Gemeinschaft mit Gott ist nochmal für mich ein weiterer Punkt. Einfach diese Zeit, die du in der Gegenwart Gottes verbringst. Und ich weiß, dass das oft ein Kampf ist. Deswegen hatte ich ja gesagt, ich würde gerne mal in die Natur. Ja? Weil da hast du weniger Ablenkung, da hast du weniger, was so irgendwie kommt und irgendwie deine Aufmerksamkeit will. Wie viel Gemeinschaft haben wir mit Gott? Wir haben so viel, dass wir sagen, Gott, ich will deine Stimme hören, aber wir hören so wenig zu. Und dann gibt es Lieder, die davon sprechen, hey, sprich lauter zu mir. Und ja, das war auch schon mein Gebet manchmal. Gott, wenn du ein bisschen lauter sprechen würdest. Aber ich habe den Eindruck, dass Gott immer wieder zu mir sagt, Stefan, werd doch einfach mal ruhig. Werd doch einfach mal ruhig. Und das ist manchmal, das kann ein richtiger Kampf sein. Ich weiß nicht, ob du vielleicht hier die Pastoren, ihr auch predigt, vielleicht kennst du das, wenn du so, hey, was ist das Wort? Was soll ich predigen? Und dann geht dir ganz viel durch den Kopf und dann fängst du an zu beten. Und dann ist es gut, wenn du einfach mal ruhig wirst. Wenn du einfach mal zur Ruhe kommst. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott sagt, boah, endlich hörst du mir mal zu. Meine Güte, ich rede schon die ganze Zeit. Und du hörst das gar nicht. Weil du so, Gemeinschaft mit Gott. Mir ist das so bewusst geworden. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Oft du gehst in den Gottesdienst und du freust dich auf den Gottesdienst. Ja? Habt ihr das? Freut ihr euch auf den Gottesdienst? Also ich hoffe, ihr freut euch auf den Gottesdienst. Und dann sagst du, boah, hey, das wird, ey, und dann treffe ich den und den und die und ja, und ich habe Gemeinschaft mit Jesus. Weißt du, viel, viel, also wenn du dir diese Freude vorstellst und das nimmst du jetzt mal, weiß ich nicht, zig Milliarden, ja, dann hast du die Freude, wie Jesus sich darauf freut, dir im Gottesdienst zu begegnen und wie Jesus sich darauf freut, dass ihr euch im Gottesdienst begegnet. Wie sehr das Jesus freut, Gemeinschaft zu haben mit uns. Wie sehr er sich danach sehnt. Weil genau deswegen hat er uns gemacht. Genau dazu hat er uns erschaffen. Und wenn ich bei der Gemeinschaft mit Gott bin, dann ist der nächste Punkt, habe ich gerade schon angesprochen, gute geistliche Gemeinschaft miteinander ist etwas, was mir unheimlich hilft, das Ziel zu erreichen. Leute, die mir mal zwischendurch sagen, Stefan, nee, das ist nicht so schlimm, wie du meinst. Komm mal wieder runter. Sowas brauchen wir manchmal, ja? Nein, Stefan, hey, es wird alles gut. Oder Leute, die mir auch mal sagen, sag mal, Stefan, hast du einen Sockenschuss? Überleg mal, komm mal wieder so, ja? Die zwischendurch mich auch mal einnorden und sagen, hör mal zu, da liegst du falsch. Geistliche Gemeinschaft, Leute, die mich korrigieren, Leute, die mir aber auch Mut zusprechen, Leuten, denen ich Mut zuspreche. Weißt du,
Wenn die Bibel sagt, einer schlägt 1000, aber zwei schlagen 10.000, dann ist das nicht falsch gerechnet, sondern dann ist das Gottes Mathematik. Ja? Wenn wir Gemeinschaft haben, werden wir stark. Es gibt so viele Stellen, besonders im Neuen Testament, wo immer wieder dieses Wort einander auftaucht. Ja? Betet nun füreinander, einer tragt oder tragt einander die Last. Vergebt einander und helft einander. Ganz viele Einanderstellen. Versucht die mal als Einzelkämpfer irgendwie umzusetzen. Es wird schwierig. Ja? Das geht nur in Gemeinschaft. Das geht nur dadurch, dass du Leute reinnimmst in dein Leben und in deine Beziehung mit Gott und mit ihnen gemeinsam Gott nachfolgst.
Ich weiß nicht, ob ihr als Gemeinde, haben wir nie groß drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob ihr Kleingruppen habt oder so. Kleingruppen, Hauskreise, Hauszellen, wie auch immer, ja. Wie auch immer man das so nennt oder Connect Groups oder jede Gemeinde nennt das ja auch anders. Aber irgendwie so Gruppen, wo ich weiß, okay, da sind Leute, die kennen mich und da, die kennen mich auch besser als nur vom Gottesdienst. Und da ist es nicht nur ein Hallo, schön, dass du da bist und ich wünsche dir eine schöne Woche und bis nächstes Mal, sondern da läuft noch ganz viel Kommunikation dazwischen.
So wichtig, so wichtig.
Das ist etwas, was mir hilft, gerade auch in Krisen durchzukommen. Und Leute zu haben, die in dem Moment, wo du merkst, okay, es geht weiter, ja, da ist eine Perspektive. Oder eben auch, da ist jemand, der mal sagt, Stefan, da liegst du falsch. Ja, auch das brauchen wir. Ein Paket ist noch übrig. Glaube. Ich habe das letztes Mal, als ich hier war, habe ich diesen Vers, glaube ich, auch vorgelesen. Und zwar ist das, als Lazarus gestorben ist und beerdigt ist und Jesus dann kommt und mit Maria und Martha spricht. Und da sagt Jesus Johannes 11, ne? Johannes 11, Vers 40. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du mir glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du mir glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubst. Wisst ihr, ich wünsche mir das so sehr, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Ja? Ich wünsche mir das, dass wir in unseren Gemeinden die Herrlichkeit Gottes sehen. Dass wir in unseren Städten die Herrlichkeit Gottes sehen. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, wie das wäre. Wenn man in deiner Stadt sagt, boah, weißt du, da in der Gemeinde, ich weiß nicht, wie die das machen, aber die Leute, die werden gesund, die da hingehen. Und die Leute, die irgendwie abhängig sind, die werden frei, wenn die da hingehen. Und die Leute, die zerstritten sind, die Beziehungen, die werden geheilt. Und da werden Menschen verändert. Überleg dir das mal. Stell dir das nur mal für einen Moment vor. Es gab vor Jahren, gab es diese Transformationsvideos. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ja? Wo verschiedene Städte einfach mal so gezeigt worden sind, wo Christen angefangen haben, sich zusammenzutun und zu beten, dass Gott etwas verändert. Und das war so krass, wie sich Städte verändert haben, wie Drogenkartelle kaputt gegangen sind, weil die Christen angefangen haben zu beten, irgendwo in Kolumbien. Wie Gefängnisse dicht gemacht haben, weil man gesagt hat, wir brauchen die nicht mehr. Wir haben hier kaum noch Kriminalität. Ja, und von irgendwie 4 Gefängnissen am Ort wurden 3 zugemacht. Kannst stattdessen Gemeinden bauen. Gott kann und Gott will
ganz, ganz viel tun in deinem Leben, in deiner Stadt, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, da wo du bist. Aber glaubst du das? Glaubst du ihm? Dir geschehe nach deinem Glauben. Was glaubst du?
Boah, ich glaube, ich werde krank. Die Stimme ist schon so belegt. Ich glaube, es geht zu Ende.
Ist ja nicht, es gibt nichts Schlimmeres als Männergrippe, ne? Frauen können das überhaupt nicht nachvollziehen, was Männer da aushalten müssen.
Ist doch so.
Ja, ja. Was glaubst du? Was glaubst du? Was ist dein Glaubensbekenntnis? Herr Gott, du wirst noch so viel tun in meiner Familie. Du wirst noch so viel tun in meiner Stadt. Ich glaube das. Ich glaube das. Und das nehme ich mit. Und auch wenn ich da nichts von sehe im Moment, ich weiß, ich lebe im Glauben, nicht im Jetzt-Schauen. Und auch wenn ich es noch nicht sehe, ich bleibe dran. Ich bleibe dran. Und ich weiß, hey, wenn ich dir glaube, Jesus, dann werde ich deine Herrlichkeit sehen. Ja, ich weiß, im Himmel auch, aber ich glaube auch schon hier. Auch schon hier dürfen wir was sehen von der Herrlichkeit Gottes. Und das wünsche ich uns. Ja, ich wünsche dir das, dass du deinen Rucksack gut gepackt hast. Ja, das, was dich aufhält, dass du das rausschmeißt. Und das, was dir Kraft gibt, was dir hilft, einfach weiterzukommen, dass du das einpackst, ganz bewusst. Und sagst, hey, mit diesem Rucksack will ich durchs Leben gehen, mit diesem Paket, das nehme ich mit, weil das ist von Gott. Und wenn Gott dir etwas gibt, dann nicht, um dich aufzuhalten, sondern im Gegenteil, um dir Flügel zu geben. Amen. Ich möchte noch, das habe ich vergessen, ich möchte noch einen Vers einfach lesen. Römer 13. Und dann möchte ich gerne ins Gebet gehen. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Worauf richte ich meinen Fokus? Worauf bin ich ausgerichtet? Hey Gott, ich möchte die falschen Sachen aussortieren und ich will dich anziehen und ich will mit den Waffen des Lichts will ich's durchs Leben gehen. Vielleicht stehen wir mal auf. Herr Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du einen Plan hast mit jedem von uns, Herr. Herr Jesus, du hast uns berufen und du hast eine Bestimmung für jeden von uns, für unser Leben, Herr. Herr Jesus, und ich bitte dich darum, dass wir weise werden, Herr, sehr genau zu überlegen, was wir mitnehmen. Und was wir aussortieren. Sehr genau zu reflektieren, was wir so in unseren Rucksack schon reingepackt haben und was wir besser wieder auspacken sollten. Und was noch fehlt in unserem Gepäck, Herr, damit wir das Ziel bei dir erreichen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns gebrauchen möchtest. Herr, ich bete darum, dass du uns bewahrst davor, dass wir feststecken bleiben, Herr, weil wir nicht aufräumen in unserem Leben, weil wir zu viele offene Rechnungen immer noch behalten, Herr, und Schuld nicht loslassen wollen. Ich bitte dich darum, Herr Jesus, dass du uns hilfst, Herr, dass du uns weise machst, Gott, dass wir sehr genau uns das vor Augen führen, Herr, worüber mache ich mir eigentlich Gedanken? Bin ich die ganze Zeit nur dabei, mir Sorgen zu machen oder sorge ich mich um die wirklichen Dinge, Herr? Trachte ich nach deinem Reich? Hat dein Auftrag Platz in meinem Denken? Hat dein Plan Platz in meinem Denken? Oder bin ich nur im Hier und Jetzt und
mit dem Leben hier irgendwie beschäftigt, Gott. Gott, ich bete einfach darum, dass du uns Gnade gibst, Herr. Herr, dass wir nicht von Angst geleitet sind, sondern von deinem Geist. Herr, dass wir nicht irgendwie auf die nächste Katastrophe warten, Herr, sondern dass wir die Herrlichkeit bei dir erwarten, dass wir uns ausstrecken nach dem, was von dir kommt, Herr. Herr, weil wir wissen, dass es so viel besser ist. Herr, das, was du gibst, das ist gut, denn du bist gut, Herr. Halleluja. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns helfen möchtest, dass wir gefüllt sind mit deinem Wort, dass wir geleitet sind durch die Gemeinschaft mit dir und mit anderen Geschwistern, Herr, dass wir einfach in dir feststehen, Herr. Herr Jesus, und dass wir wirklich die Waffen des Lichts tragen, Herr. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du uns helfen möchtest. Danke, Herr, dass du uns ermutigst. Herr, und wenn wir jetzt gerade merken, dass wir das eine oder andere rausnehmen sollten, Herr, dann machst du uns darauf aufmerksam, nicht damit wir uns schlecht fühlen, sondern damit es weitergeht in unserem Leben, Herr. Ich danke dir dafür, Jesus. Danke, Herr, dass wir mit dir einfach vorwärts gehen dürfen, Herr. Dass wir mit dir anfangen dürfen zu laufen. Herr, dem Ziel nachzujagen, Herr. Nicht spazieren zu gehen, sondern nachzujagen, was du für uns hast, Herr. Herr, denn wir wissen nicht, wie viel Zeit du uns noch gibst. Gott, ich bitte dich darum, hilf uns, Herr, dass wir wirklich getrieben sind von deinem Geist, Herr, von diesem Auftrag, von deiner Liebe. Herr, weil du noch so viel tun möchtest, Herr, weil du Menschen retten möchtest, weil du so viel verändern möchtest in unserem Land. Herr, ich danke dir dafür. Ich segne meine Geschwister in deinem Namen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir mit dem Gepäck reisen dürfen, Herr, was du uns gibst. Amen.